Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Enne Seidel, guten Abend. Filme über mächtige Männer. Davon gibt es bei den Filmfestspielen in Venedig in diesem Jahr mehrere. Zur Eröffnung lief letzte Woche ein Film über den Medienunternehmer Rupert Murdoch. Und diese Woche, da ging es in Venedig um einen Mann, über den seine Fans das hier sagen.
He's possibly the greatest living inventor.
He is the real life Iron Man.
He's one of the greatest builders of all time.
Greatest capitalist in history!
Elon Musk, wohl einer der einflussreichsten, aber auch umstrittensten Unternehmer unserer Zeit. Wir sprechen gleich über den Dokumentarfilm Musk, der beim Filmfestival in Venedig Premiere hatte. Außerdem geht es um die Finanznöte der Landestheater und Orchester in Nordrhein-Westfalen und um eine sehr persönliche Kunstausstellung in einer Synagoge. Wir starten aber mit dem Dokumentarfilm über Elon Musk. Gedreht wurde dieser Film von einem Regisseur, der sich im Laufe seiner Karriere schon so einige berühmte Männer vorgenommen hat. Alex Gibney, Dokumentarfilmer und Oscar-Preisträger, hat zum Beispiel Filme gedreht über den Rennradprofi Lance Armstrong oder den WikiLeaks-Gründer Julian Assange. Und jetzt also der aktuell reichste Mann der Welt, der Tech-Milliardär Elon Musk. 3,5 Stunden ist diese Doku lang. Gestern hatte sie bei den Filmfestspielen in Venedig Premiere und dort ist für uns Filmkritikerin Katja Nikodemus unterwegs, die jetzt gerade schon wieder im Kino sitzt und deshalb habe ich vor der Sendung mit ihr gesprochen und sie zuerst mal gefragt, was erfährt man in diesen 3,5 Stunden Neues über Elon Musk?
Also ehrlich gesagt, jetzt für einen Film von dieser Länge, ich meine, sind mit einer 10-minütigen Pause fast 4 Stunden, gibt es wenig Neues. Aber das Ausmaß der Tricksereien und Manipulationen und auch Lügen, die die Person Elon Musk umgeben, das ist in dieser Zusammenschau schon faszinierend zu sehen. Alice Gibney hat ja über 4 Jahre hinweg Menschen interviewt, die mit Musk ja in Berührung kamen, ihn gut kennen oder kannten oder auch mit ihm verfeindet sind und auch mit Journalistinnen gesprochen. Und man wird ja zum Beispiel, wird ja immer wieder gesagt, er sei der Tesla-Begründer. Und im Film erfährt man dann eben, dass er Tesla mitnichten gegründet hat, sondern den Begründer vielmehr aus der Firma heraus integriert hat und das übernommen hat. Und auch war mir zum Beispiel nicht klar, dass Elon Musk Donald Trump zur Präsidentschaft verholfen hat, weil er unter einer Regierung der Demokraten wahrscheinlich im Gefängnis gelandet wäre, wegen irreführender Werbung für die Tesla-Autos als selbstfahrend, was eben auch zu tödlichen Unfällen geführt hat. Also diese wenigen News sind dann schon interessant.
Mhm. Jetzt hast du gerade gesagt, dass Alex Gibney für diese Doku viele Weggefährten von Elon Musk interviewt hat. Aber soweit ich weiß, hat Musk selbst ihm kein Interview gegeben. Ist das ein Problem? Fehlt dieses Musk-Interview in diesem Film?
Also es fehlt nicht, weil Alex Gibney hat ja sein Team angeleitet, alle auffindbaren Äußerungen von Elon Musk in einer Datenbank zusammenzutragen. Und im Film legt er viele dieser Äußerungen einem Musk-Doppelgänger, einem Avatar, in den Mund, also von einer KI erzeugt. Also Elon Musk gibt es mehr als genug in Musk.
Okay. Wir haben vorhin in dem kurzen Ausschnitt aus dem Trailer auch schon so ein paar Stimmen von den Musk-Fans gehört, die da zu Wort kommen. Du hast gesagt, Alex Gibney hat aber auch Feinde von Musk interviewt. Das heißt, ist das ein ausgewogener Film? Ist er kritisch genug oder wie würdest du das einordnen?
Ja, der Film folgt ja Musk von seinen Anfängen bis zum unternehmerischen Zenit als Tech-Milliardär und in dessen Person sich auch eine enorme Macht natürlich ballt. Und diese geopolitische und in den USA eben auch innenpolitische Macht, die wird schon als sehr bedrohlich gezeigt. Also die Kombination von Social Media, eben Twitter, den Tesla-Fabriken, Deals mit autoritären Herrschern, die Satellitenunternehmen, Krieg wichtig für die Ukraine, all das. Und auch seine Eingreiftruppe Doge, die für Donald Trump eben dann die amerikanischen Behörden ausgedünnt hat. Das ist schon interessant, auch in der Zusammenschau. Und ein Fundament des Films sind Interviews mit Musks Ex-Frau Justine Musk und mit seiner Ex-Freundin Ashley Sinclair. Und da entsteht wirklich das Bild eines pathologischen, rücksichtslosen Egomanen und auch Drogenkonsumenten, der 14 Kinder gezeugt hat und glaubt, unsere Welt wäre eine Simulation von Außerirdischen. Das ist schon toll, aber insgesamt wird das leider verwässert von zu vielen Bildern von startenden, landenden Raketen, Tesla-Clips und ewigen Fernsehauftritten.
Also für dich hätte es ruhig noch ein Tick kritischer sein können?
Auf jeden Fall.
Dann lass uns noch über einen weiteren Film sprechen, den du in den letzten Tagen in Venedig gesehen hast, Katja. Tatsächlich gab es dann nämlich noch einen zweiten Film, in dem es auch eine Figur gibt, die sehr an Elon Musk erinnert. Das ist der Film Bunker. Worum genau geht es in diesem Film?
Ja, es geht um ein Ehepaar. Sie ist Verlagsangestellte, eher erfolgreicher Architekt, man kann sagen Star-Architekt. Die beiden leben in ihren zwei Töchtern in London. Und er bekommt das Angebot, für einen Tech-Milliardär einen Bunker zu bauen, einen Luxusbunker mit Pool. Und ja, Kino ist da drin, in dem sollen 30 Leute mehrere Jahre einen Atomkrieg oder eine andere Katastrophe überleben. Und die Ehefrau, gespielt von Penelope Cruz, und er wird gespielt von Javier Bardem, die Frau findet dieses Projekt zynisch und er kommt schon in Versuchung wegen der Riesensumme, die er verdienen würde. Er macht dann auch einen Zoom-Call mit dem Tech-Oligarchen und da wurde gestern im Kino auch richtig laut gelacht, denn dieser Tech-Unternehmer, der da auf dem Bildschirm erscheint, der sieht exakt aus wie Elon Musk, der hat auch dieses zerdellte Babyface und spricht auch mit diesen Plattitüden, die wir davor 4 Stunden lang im Dokumentarfilm gesehen haben. Menschheit, Mission, Zukunft, Challenge. Ja, und die Bunkerfrage führt zu einer Krise dieses Ehepaares.
Mhm. Javier Bardem und Penelope Cruz also spielen dieses Ehepaar, auf jeden Fall Staraufgebot in diesem Film. Wie machen die beiden das? Wie verkörpern sie dieses Paar?
Also ich muss sagen, ich lag in diesem Film Penelope Cruz wirklich zu Füßen. Sie ist eine so phänomenale Schauspielerin. Sie spielt so subtil. Die Zweifel in ihren Augen, wenn sie auf ihren Mann blickt. Und die Trauer, die läuft wie so ein Schatten über ihr Gesicht, wenn sie merkt, dass sie mit einem Egomanen verheiratet ist, der vielleicht den Auftrag eines egomanischen Milliardärs annimmt. Und Javier Bardem ist das perfekte Gegenüber, so ein Sparring-Partner. Aber das Zentrum des Films ist ganz klar Penelope Cruz. Und leider vertraut der Film nicht so ganz seinen Schauspielern, diesen beiden tollen Schauspielern, die ja verheiratet sind, sondern er lädt dann diesen interessanten Grundkonflikt, lenkt dann davon ab mit weiteren Ebenen. Es gibt einen Überfall, Nachbarschaftsstreit. Also auch da wäre weniger mehr gewesen.
Das Festival biegt jetzt gerade auf die Zielgerade ein, kann man sagen. Die meisten der insgesamt 20 Wettbewerbsfilme hast du schon gesehen. Am Samstag werden dann die Preise vergeben. Ich würde sagen, da kann ich jetzt vielleicht schon mal vorsichtig nach deinem persönlichen Favoriten fragen, oder?
Ja, also ganz eindeutig ist mein Favorit ganz klar der koreanische Film Possible Love über eine reich verheiratete Regisseurin, die einen Dokumentarfilm über einen Arbeiter dreht, einen Mann, der nach einem Streik gefeuert wurde. Und der ist fantastisch gespielt mit zwingenden Bildern. Der wird hoffentlich was gewinnen. Und ich muss sagen, ein Film, der am Anfang des Festivals lief, der geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Ein amerikanischer Film, gedreht von einem Japaner. Mr. Nelson, Did You Kill People? Von Shinya Tsukamoto. Da geht es um einen jungen Afroamerikaner, der während des Vietnamkriegs Kriegsverbrechen begeht. Und es geht um seine jahrzehntelange Auseinandersetzung mit seiner Schuld. Und da geht es eben auch um Klassenverhältnisse. Eben schwarze Soldaten wurden eben viel mehr eingezogen. Ja, und es ist schon toll, wie die Filme dann auf so einem Festival miteinander sprechen. Häufig auch dann auf der Preisverleihung.
Und über die sprechen wir dann am Sonntag auch wieder mit Katja Nikodemus, die für uns berichtet von den Filmfestspielen in Venedig. Was folgt aus dem Wahlsieg der AfD in Sachsen-Anhalt für die Kulturszene? Wir haben hier in den letzten Tagen einige Stimmen dazu gehört. Besorgte Stimmen von Kulturschaffenden, die fürchten, dass die AfD in Zukunft Einfluss nehmen könnte auf Theaterspielpläne oder Kunstausstellungen. Zum Beispiel, indem sie die öffentliche Kulturförderung an bestimmte Bedingungen knüpft. In ihrem Wahlprogramm hatte die AfD Sachsen-Anhalt geschrieben, dass sie, Zitat, antideutsche Kunst und Kultur nicht mehr fördern will. Was genau mit antideutsch gemeint ist, steht da nicht. Aus der Kulturszene gab und gibt es viel Protest gegen diese Pläne der AfD, meistens in Form von Manifesten, offenen Briefen oder Demos. Es gibt aber auch ganz konkrete Vorschläge, was man der AfD-Kulturpolitik entgegensetzen könnte. Der Deutsche Künstlerbund zum Beispiel fordert jetzt eine unabhängige Informationsstelle Kunstfreiheit. Was genau damit gemeint ist und warum er so eine Stelle wichtig fände, das hat mir Ralf Hormann erklärt, Künstler und Mitglied im Vorstand des Deutschen Künstlerbundes.
Ja, wir haben ja bisher auch immer Stellungnahmen geschrieben und Manifeste unterzeichnet und wir sind nun der Überzeugung nach der Wahl in Sachsen-Anhalt, dass wir praktischer vorgehen müssen. Also wir brauchen eine Stärkung unserer Strukturen und eine Stärkung auch der verfassungsmäßigen Kunstfreiheit. Wir sind ja ein ehrenamtlicher Verband von Künstlerinnen und Künstlern und wir denken, dass wir zusammen mit den anderen Verbänden jetzt hier einfach eine zentrale Stelle brauchen, die die Kompetenzen bündelt, die Leute berät, informiert und so weiter.
Also es wäre eine Stelle, die all diejenigen Institutionen, Vereine und so weiter berät, die Eingriffe in die Kunstfreiheit erleben. Und diese Stelle würde dann zum Beispiel sagen, so jetzt können Sie, haben Sie die und die Möglichkeiten, das und das können Sie tun, vielleicht auch diese rechtlichen Schritte sind möglich. So muss man sich das vorstellen?
So muss man das vorstellen, wobei ganz klar ist, es geht uns nicht um eine juristische Beratung, da gibt es sicher kompetentere Stellen, sondern es geht schon auch um eine politische Beratung. Wir sind konfrontiert damit, dass eine Kommune zum Beispiel ein Kunstwerk aus dem öffentlichen Raum entfernt, aufgrund einer Mehrheit der extremen Rechten im Gemeinderat. Oder es wird Druck ausgeübt auf Jurys, Kunstwerke werden aus Ausstellungen entfernt. Und wie kann ich da sinnvoll vorgehen, das zu vermeiden? Umgekehrt, vielleicht können sich auch mal kommunale Verwaltungen an so eine Informationsstelle wenden und sich informieren, was Kunstfreiheit eigentlich bedeutet und wie sie ausgestaltet werden kann.
Was hören Sie denn zurzeit so von Ihren Mitgliedern aus Sachsen-Anhalt? Gibt es da auch jetzt schon Eingriffe in die Kunstfreiheit, die womöglich auf Druck der AfD passieren?
Ich würde es jetzt nicht auf Sachsen-Anhalt allein konzentrieren. Wir kriegen bundesweit mit, dass in verschiedensten Städten, in verschiedenen Bundesländern Druck auf die Kunstfreiheit ausgeübt wird.
Und von welcher Seite kommt dieser Druck?
Der kommt aus der extremen Rechten. Der kommt zum Teil direkt auch aus der Partei AfD, die in öffentlichen Stellungnahmen Künstler, Künstlerinnen angreifen, Jurymitglieder öffentlich angreifen, bis hin dazu, dass eben Kunstwerke aus dem öffentlichen Raum entfernt werden.
Sie fordern nicht nur diese Informationsstelle, sondern auch einen Notfallfonds für betroffene Institutionen, die Eingriffe in die Kunstfreiheit erleben. Wofür könnten die diese Gelder aus diesem Fonds dann konkret nutzen?
Also der Notfallfonds, der zielt tatsächlich auf eine juristische Beratung. Also falls es tatsächlich politisch nicht zu regeln ist, falls es nicht durch Öffentlichkeitsarbeit das Problem geklärt werden kann oder durch Gespräche vor Ort, dann geht ja der Weg zum Rechtsanwalt oder zur Rechtsanwältin und dann ist es gut, so einen Notfallfonds zu haben.
Das sind jetzt erstmal nur Ideen, Forderungen von Ihrer Seite. Wie geht's jetzt weiter? Wie wollen Sie diese Ideen umsetzen?
Ja, wir suchen jetzt das Gespräch mit Institutionen, die ebenfalls Interesse daran haben, mit unseren befreundeten Verbänden. Und dann überlegen wir uns, wie sowas aussehen könnte. Wir werden uns da auch Expertise holen, wie sowas gestaltet werden kann. Und dann schauen wir mal, wie schnell wir sind.
Ralf Hohmann vom Deutschen Künstlerbund. Der Verband fordert eine Informationsstelle Kunstfreiheit und einen Notfallfonds für Kultureinrichtungen, die Eingriffe in die Kunstfreiheit erleben. Und wir haben es gerade im Interview gehört, solche Eingriffe abzuwehren, das kostet womöglich Geld. Aber Geld, das wissen wir, ist in der Kulturszene gerade an vielen Stellen knapp. Es wird viel gespart und gekürzt. Und das betrifft sowohl Kulturinstitutionen in großen Städten als auch auf dem Land. In Nordrhein-Westfalen zum Beispiel stecken die Landestheater und Landesorchester finanziell ziemlich in der Klemme und fragen sich, wie es weitergehen soll oder ob es überhaupt noch weitergehen kann. Morgen wird im Kulturausschuss des NRW-Landtags eine Studie vorgestellt, die genau darauf Antworten verspricht. Sie macht konkrete Vorschläge, wie die Landestheater und Orchester in NRW trotz Klammerkassen überleben könnten. Stefan Keim mit den Details.
Die Landesbühnen und Orchester in Nordrhein-Westfalen benötigen mehr Geld. Viele können nur noch spielen, weil sie Personal entlassen oder die letzten Rücklagen aufbrauchen. Es geht um zusätzliche Millionenbeträge, wenn die derzeitigen Angebote aufrechterhalten werden sollen. Die beiden kleinen Landesbühnen in Castrop-Rauxel und Dinslaken arbeiten effizient und liefern viel für wenig Geld, sagt eine Studie der Managementberatung Metrum. Einsparpotenzial sieht das Papier vor allem bei den beiden größeren Theatern. Das Rheinische Landestheater Neuss könnte, so ein Vorschlag, halbiert und zu einem reinen Stadttheater geschrumpft werden. Aber ob es so kommt, sagt NRW-Kulturministerin Ina Brandes, sei noch offen. Die Studie sei eine Grundlage für Diskussionen mit allen Beteiligten, keine Handlungsanweisung.
Das würde ich tatsächlich gerne abwarten und dem jetzt in keiner Weise vorgreifen. Es ist aber gleichzeitig so, dass wir in Neuss auf jeden Fall Veränderungen herbeiführen müssen. Das sagt das Gutachten ja auch, dass Neuss sehr viel weniger zur Versorgung des ländlichen Raums mit kulturellem Angebot beiträgt als das durchaus vergleichbare Landestheater in Castrop-Rauxel.
Wobei Neuss gerade im ersten Jahr der neuen Intendantin Marie Johansen einen bedeutenden Aufschwung erlebt, mehr Publikum anzieht und das Foyer auch tagsüber für die BürgerInnen der Stadt geöffnet hat. Diese Entwicklungen hat die Studie noch nicht berücksichtigt. Landestheater werden von kommunalen Trägern, also Städten und zum Teil auch Kreisen und dem Land zusammenfinanziert. Angesichts der klammen Kassen hoffen die Kommunen auf mehr Geld vom Land. Doch der Kulturhaushalt lässt keine großen Sprünge zu, sagt Ministerin Ina Brandes. Ein Sparvorschlag der Studie ist die Zusammenlegung des Orchesters des Landestheaters Detmold mit der Nordwestdeutschen Philharmonie in Herford.
Wir haben ja eine vergleichbare Lösung, Musiktheater im Revier. Also es gibt ja schon ein solches Beispiel in Nordrhein-Westfalen, das gut funktioniert.
Es hat in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder Überlegungen gegeben, die Orchester in Herford und Detmold zu fusionieren. Andreas Kunze, der Intendant der Nordwestdeutschen Philharmonie.
Angesichts der jeweils prognostizierten nur geringen Einsparpotenziale bei gleichzeitig befürchtetem künstlerischen Qualitäts- und Profilverlust haben die hiesigen Träger eine Fusion stets verworfen. Ich persönlich sehe jetzt derzeit kaum Faktoren, aufgrund derer sich diese Haltung ändern würde.
Stefan Dörr, Geschäftsführer des Landestheaters Detmold und Sprecher der Landestheater im Deutschen Bühnenverein, ergänzt:
Erstmal freuen wir uns als Landesbühnen in NRW, dass die Landesregierung mit dem Metrum-Gutachten deutlich signalisiert, dass die Kostensteigerung nahezu ausschließlich in den Tarifsteigerungen der letzten Jahre begründet ist und dass das Land sich an diesen Tarifsteigerungen beteiligen will. Für die Zukunft wünschen wir uns alle eine intensive und frühzeitige Einbindung der Träger der Landestheater für die Entwicklung ihrer Theater.
Die Studie enthält auch Vorschläge, dass die Landesbühnen externe Wirtschaftsprüfer beschäftigen, begleitende Analysen vornehmen und Drittmittel einwerben. Dass die zusammengesparten Theater das nicht aus eigener Kraft leisten können und dafür noch mehr Geld brauchen, wird nicht erwähnt. Ina Brandes will all das bedenken und zu einem tragfähigen Beschluss kommen.
Wir leben in einer schnelllebigen Zeit. Dinge verändern sich häufiger, als uns allen lieb ist. Und mir ist wichtig, jetzt auch einen Prozess zu haben, dessen Ergebnis lange Bestand haben kann und den Beteiligten auch eine Sicherheit geben kann.
Die Umsetzung soll dann im Sommer 2028 passieren. Bis dahin könnten aber schon einige Bühnen in die Insolvenz rutschen. Die Lage ist dramatisch. Das hat die Kulturministerin im Blick.
Deswegen behandeln wir auf jeden Fall das Jahr 2027 sozusagen als Übergangsjahr, werden uns nochmal zusätzlich finanziell engagieren, werden denjenigen helfen, die in finanziellen Engpässen sind.
Die nächste Saison wird also kommen. Und für die Zeit danach ist die Diskussion eröffnet.
Stefan Keim über die Finanznöte der Landestheater und Orchester in Nordrhein-Westfalen und über Vorschläge, wie man sie vielleicht retten könnte. Es ist eine der wenigen Synagogen in Deutschland, die das Jahr 1938 und die Novemberpogrome überlebt haben. Die Synagoge Stommeln in der Stadt Pulheim bei Köln. Seit mittlerweile 35 Jahren ist diese Synagoge ein Ort der Kunst. Weltweit bekannte Künstlerinnen und Künstler haben hier schon ausgestellt. Das sind keine gewöhnlichen Ausstellungen, sondern immer mit Bezug zur Geschichte des Ortes. Manche dieser Ausstellungen haben für ziemlich viel Aufsehen gesorgt, zum Beispiel die des spanischen Künstlers Santiago Sierra, der Autoabgase in die Synagoge geleitet hat. In diesem Jahr ist die Düsseldorfer Künstlerin Paloma Vaga-Weiß zu Gast in Stommeln mit einer sehr persönlichen Ausstellung, die ihrem Vater gewidmet ist. Sabine Oelze hat sie sich angesehen.
Leicht zu finden ist sie nicht. Die ehemalige Synagoge liegt versteckt in zweiter Reihe an der Hauptstraße in Stommeln. Ein schlichter Backsteinbau. Paloma Vaga-Weiß hat darin das kleine Dachgeschossatelier ihres Vaters nachgebaut. Des jüdischen Künstlers Feri Vaga. Auf einem Tisch liegen Farbtöpfe und Pinsel, Gemälde lehnen an der Wand, Skulpturen stehen auf einem Fenstersims. In diesen Raum zog er sich später in Deutschland zurück. Erstaunlich klein für einen Maler, der mal zur Pariser Avantgarde zählte und der mit Cocteau und Picasso befreundet war. Doch als Jude musste Feri Vaga während der Nazizeit untertauchen. Ihm nahestehende Menschen wurden im Holocaust umgebracht.
Seine erste Frau ist in Auschwitz ermordet worden. Seine Schwester, wahrscheinlich auch sein Bruder. Wir wissen einfach ganz wenig.
Anfang der 60er zieht er mit seiner dritten Frau, einer Deutschen, in die Pfalz und verschweigt von nun an, dass er Jude ist, auch vor seinen Kindern, Paloma Vaga-Weiß.
Wir wissen ja gar nicht, wie hat er überlebt. Also da gibt es keine Geschichte. Er hat wirklich seine Geschichten wie Märchen erzählt aus seiner Vergangenheit. Aber er hat eigentlich all diese jüdische Komponente komplett rausgeschält. Also seine Flucht, sein Versteck, die Verluste.
In seiner neuen Heimat Neustadt an der Weinstraße zieht sich Feri Vaga in sein Atelier zurück. Er findet keinen Anschluss mehr an die Kunstszene. Seine Kinder werden zu seinem einzigen Publikum.
Das war eine ganz kleine Welt. Also in diesem bürgerlichen Haus, diese kleine Zelle und dann diese Kinder, die quasi frisch und unbelastet ihm gegenüberstehen.
Seine Tochter Paloma steht ihm besonders nahe. Sie lernt Holzschnitzen, dann studiert sie an der Düsseldorfer Kunstakademie. Bekannt wird sie durch ihre Skulpturen, fantastische Mischwesen, die auch im öffentlichen Raum anzutreffen sind. Und die an die Karikaturen Feri Vargas erinnern. Das Schicksal ihres Vaters manifestiert sich also auch in ihrem Werk.
Also ich sag mal, ich glaube, ich mache das schon immer, aber mit viel mehr Bewusstsein wirklich auch erst so die letzten 5 Jahre vielleicht. Also ich glaube, man muss ein eigenes Fundament erstmal erarbeiten, um diese Kisten zu öffnen und zu sehen, was das eigentlich für Gräben sind, die man da anschaut.
Eine dieser Kisten ist der eigene Name. Weiß war der ungarisch-jüdische Familienname, wurde aber nicht benutzt. Auch Paloma nannte sich früher nur Varga. Später nimmt sie Weiß trotz des Widerstands ihrer Mutter wieder dazu. Weiß ist jetzt auch der Titel der Ausstellung. Als sie die Einladung bekommt, in der Synagoge Stommeln auszustellen, sagt sie:
Sofort ein Ja.
Immer wieder haben Künstler die Geschichte der Synagoge zum Thema gemacht, den Raum verstellt, verschwinden lassen oder in gleißendes Licht getaucht. Die Synagoge überstand als versteckte Scheune die Pogrome. Feri Vargas überlebte im Versteck den Nationalsozialismus und verschwieg später seine jüdische Herkunft. Zwei Räume und zwei Geschichten treffen aufeinander. Paloma Vargas-Weiß hätte für diese Ausstellung kaum einen besseren Ort und Zeitpunkt finden können.
Diesen Ort lebendig zu machen, als eine Form von einem Mahnmal, ohne das Wort zu sehr ins Gewicht zu nehmen, finde ich auch eine Herausforderung gewesen, dass im Grunde das Nicht-Vergessen am Beispiel eines Menschen, der versucht hat zu vergessen, zu verdrängen, in der Hoffnung, dass Geschichte sich nicht wiederholt. Und ich glaube, dass das nicht so funktioniert, wenn wir nicht alle den Mund aufmachen, eben aktiv sind, die Themen nicht vergessen lassen.
Die Tür zum Atelier ist geschlossen. Man kann nur hineinsehen, aber nicht hineingehen. Die Vergangenheit von Feri Vargas bleibt eine Blackbox. Trotzdem gibt Paloma Vargas-Weiß ihrem Vater etwas zurück, was er verloren hatte. Seine Sichtbarkeit als Künstler und als Jude. Darin liegt die Stärke dieser stillen, sehr persönlichen Installation in der ehemaligen Synagoge Stommeln.
Sabine Oelze über die neue Ausstellung in der Synagoge Stommeln in Pulheim bei Köln. Und jetzt steht hier neben mir Luca Pizzato mit den Kulturmeldungen.
Der iranische Rapper Erfan Mirzai ist am Sonntag im Gefängnis von Isfahan im Iran ums Leben gekommen. Der 21-Jährige war im Zuge der landesweiten Massenproteste im Januar dieses Jahres festgenommen worden. Ob er hingerichtet wurde oder an den Folgen von Folter gestorben ist, ist bislang nicht bekannt. Anfang des Jahres waren im Iran landesweit Menschen gegen die anhaltende Wirtschaftskrise auf die Straße gegangen. Das Regime hatte die Proteste mit Gewalt niedergeschlagen. Seither lässt das Mullah-Regime immer wieder festgenommene Demonstrierende hinrichten. Der Leiter des Smithsonian Institution in Washington D.C., Lonnie Bunch, tritt zum Jahresende zurück. Er gehe mit, Zitat, gemischten Gefühlen und tiefer Dankbarkeit, heißt es in einer Pressemitteilung. Sein Rücktritt fällt in eine politisch angespannte Zeit für das Smithsonian. Die US-Regierung wirft der Institution vor, die amerikanische Geschichte linksideologisch zu verzerren. Erst im Juli hatte Donald Trump per Dekret angeordnet, Warnschilder vor den Geschichtsmuseen aufzustellen, die auf angeblich falsche Informationen in den Ausstellungen hinweisen sollen. Für den Leiter des Smithsonian, Lonnie Bunch, sei der politische Druck aber nicht ausschlaggebend gewesen für seine Entscheidung, zurückzutreten. Die wohl längste Open-Air-Galerie der Welt wird saniert. Die weltberühmte Eastside Gallery in Berlin. In den nächsten Monaten sollen laut der Stiftung Berliner Mauer Graffitis entfernt und einige der über 100 großflächigen Wandbilder restauriert werden. Vandalismus setze der Bausubstanz des Mauersegments zu, so die Stiftung. Die Eastside Gallery ist ein 1,3 Kilometer langes Teilstück der ehemaligen DDR-Grenzbefestigung, die bis 1989 Ost- und West-Berlin voneinander trennte.
Luca Pizzato, vielen Dank. Reaktionen auf die Wahl in Sachsen-Anhalt und auf die Ergebnisse der PISA-Studie, die hören Sie gleich in den Informationen am Abend ab 6:10. Und das war Kultur heute mit Enne Seidel. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.